Seid ihr willig, verändert zu werden? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich gehe jetzt seit 19 Jahren mit dem Herrn und ich war eigentlich immer, fast immer, habe ich mir die Überholspur ausgesucht, um mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Trotzdem sehe ich noch so viel Bedarf an Veränderung und ich sehe noch so viel, wo ich verändert werden möchte und wo ich weiß, es ist notwendig, verändert zu werden und wo ich noch nicht an dem Punkt bin, wo Gott mich haben möchte, damit ich die Dinge tun kann, die Gott durch mich tun möchte. Weißt du, all die Dinge, die uns im Weg stehen, dass wir die wirklich großartigen Dinge tun können, die wir tun möchten. Zum Beispiel, wir alle möchten Kranken die Hände auflegen, und wir möchten sehen, dass sie sofort gesund werden. Wir alle möchten mit Leuten in Notsituationen beten und sehen, wie die Dinge sich verändern vor unseren Augen. Wir alle möchten angesichts einer für irgendjemand tödlichen Situation die Kühnheit und das Fundament besitzen. Zum Beispiel mitten in einem Verkehrsunfall, wo du vielleicht involviert bist, aufzustehen und zu sagen, heute ist kein guter Tag zu sterben, Tod, ich befehle dir zu gehen. Wir alle möchten an einen Punkt kommen, wo wir in dieser Autorität wandeln. Und was es dazu braucht, ist, verändert zu werden. Und was viele Gläubige nicht verstehen ist, das ist nicht von dem ersten Tag an so. Du hast das ganze Potenzial, dass das sich entfalten kann, hast du in dir. Du hast die Möglichkeit, in dir Tote aufzuerwecken. Jedes Baby, jedes männliche Baby, das geboren wird, hat das Potenzial, Kinder zu zeugen in sich. Kann ein Baby schon Kinder zeugen? Ich habe noch nie was davon gehört. Ich glaube nicht. Es braucht einen Prozess von Wachstum und von Reife bis hin dahin, dass das Kind, der Junge, versteht, in welchem Rahmen er diese Gabe und Fähigkeit, Kinder zu zeugen, anwendet und einsetzt. Ja, es reicht nämlich nicht, dass du das biologische Alter erreicht hast, dass du Kinder zeugen kannst. Es bringt überhaupt nichts, wenn du 15 Kinder hast, ja, und du weißt, wow, ich bin fruchtbar, aber du hast keine Ahnung, wie du diese Kinder irgendwie durchbringst oder wie du aus ihnen das machst und sie in den Plan Gottes reinbringst, wie du dieser Pflicht nachkommst. Du musst auch im Kopf eine Menge lernen. Dasselbe ist mit Mädchen. Kein Baby kann ein Kind bekommen, aber die Fähigkeit, all die Organe, die es dazu braucht, die sind schon da. Wenn du dir die inneren Organe von einem Baby anguckst, sogar im Mutterleib sieht man schon die dazu notwendigen Organe. Inzwischen ist ja die Ultraschall und all das so Hightech-mäßig entwickelt. Du kannst ja alles angucken schon. Und genauso ist es bei uns als Gläubigen. Auch wenn ein Mädchen 14 Jahre alt ist und geschlechtsreif ist, heißt das noch nicht, dass es in der Lage ist, ein Kind zu bekommen und ein Kind zu erziehen und ein Kind wirklich eben zu versorgen. Da brauchst neben der Reife im Natürlichen, im Körperlichen, das kann man vielleicht mit der geistlichen Reife vergleichen, mit Erfahrungswerten, die man macht, mit der Beziehung, die man mit dem Herrn hat, brauchst auch sehr viel Wissen und sehr viel, was man lernen muss. Was nützt dir das, wenn du ein Baby hast und du kannst nicht lesen und schreiben und du kannst nicht mal lesen, was auf der Packungsbeilage für die Kindernahrung steht? Oder du kannst nicht die Bedienungsanleitung von deiner Waschmaschine lesen, hast keine Ahnung, wie du die Wäsche waschen sollst oder was auch immer. Und genauso sind wir als Gläubige in einem Prozess des Lernens und des Reifens drin. Das Lernen ist das, was wir aktiv tun und das Reifen ist das, was aus diesem Lernen in der Gemeinschaft mit dem Geist hervorgebracht wird. Das ist so wie der Unterschied zwischen Wissen oder Kenntnis und Weisheit. Wissen, Kenntnis eignest du dir an, wenn du deine Bibel liest. Jeden Tag eignest du dir Dinge an. In jeder Predigt, die du hörst, eignest du dir Wissen an. Und Weisheit ist, wenn in deiner Beziehung mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist dieses Wissen in einer speziellen Situation bringt und du wendest es an, dann wird es zur Weisheit. Das ist im Natürlichen genauso. Ein Kind muss trainiert werden, zu verstehen, dass es nicht einfach reicht, dass man vorm Gesetz erwachsen ist, und dann alle Rechte hat wie ein Erwachsener, sondern dass man auch Pflichten hat, dass man Aufgaben hat in der Gesellschaft. Niemand lebt nur sich alleine, auch wenn viele das heute tun. Aber das ist nicht, wie Menschheit und menschliche Gesellschaft geplant ist. Und jeder von uns weiß, wie sehr man sich ärgert über das rücksichtslose oder egoistische Verhalten von anderen Menschen. Vor allem, wenn man in einer Gruppe, in einem Team darauf angewiesen ist. Manchmal gibt's Leute, die haben es nicht mal gelernt. Als wir im Flieger saßen, ich weiß gar nicht, ob ich es am Sonntag gesagt habe, als wir im Flieger saßen, saß vor mir ein Mann, der hat so einen intensiven, negativen, unangenehmen Körpergeruch verstrahlt. Das sind Dinge, die bringen wir unseren Kindern mit 7, 8, 9, 10 Jahren bei, dass man sich duscht, dass man sich die Zähne putzt. Aber offensichtlich ist das bei ihm verpasst worden. Und wisst ihr, es gibt viele, viele Gläubige, die haben das Potenzial, den Wohlgeruch Gottes zu verbreiten und verbreiten einen sehr unangenehmen Geruch. Manchmal geht mir das auch so, dass ich mit Leuten zusammenkomme und irgendwo in mir drin denke ich schon, bitte Herr, mach jetzt nicht, dass das noch Christen sind. Lass das jetzt nicht noch Christen sein. Und manchmal passiert es einem so. Menschen, die durch ihr unangenehmes Verhalten zum Beispiel auffallen. Es ist wie ein unangenehmer Geruch, der sich verbreitet. Natürlich riecht man das nicht mit der Nase, aber ihr wisst alle, was ich meine. Jeder von uns kennt solche Leute. Und warum wir über diese Dinge lernen, ist, weil niemand von uns möchte so jemand sein. Und die frohe Botschaft ist, du musst nicht so jemand sein. Jeder von uns kann an sich arbeiten. Und ich sage euch was, du musst dich schon ganz schön lange nicht waschen, um richtig Gerüche verbreiten zu können. Niemand verbreitet so ein Aroma, wenn er sich mal einen Tag nicht wäscht. Was will ich damit sagen? Niemand von uns ist ein unangenehmer Mensch, weil er sich einmal daneben benimmt oder zweimal. Sondern das ist etwas, wo du über Jahre einfach dich verweigert hast, an dir zu arbeiten. Offensichtlich seid ihr nicht solche Menschen, deswegen seid ihr ja hier, weil ihr an euch arbeiten wollt. Und versteht das richtig, du musst immer wissen, wo stehe ich? Ja, und wenn du hier sitzt und sagst, ich will verändert werden, schon in dem Moment bist du nicht mehr einer. Schon wenn du dich freiwillig unter die Dusche des Wortes stellst, bist du nicht mehr einer, der unangenehm riecht. Und dann musst du dem Herrn vertrauen, dass er das gehörte Wort in dir zum Arbeiten bringt und Veränderung hervorbringt. Ich könnte jeden Einzelnen, der hier ist, die meisten jedenfalls, die ich schon länger als ein Jahr vielleicht kenne. Jedem von euch könnte ich Punkte sagen, wo der Herr euch schon zum Guten verändert hat durch sein Wort. Durch das, dass ihr das Wort genommen habt und einfach ein Stück weit damit gelaufen seid. Warum sage ich ein Jahr? Veränderung braucht Zeit und Leute, die länger als ein Jahr da sind, kennen wir als Pastoren auch für gewöhnlich ein bisschen näher. Und Veränderung braucht einfach Zeit. Wir hatten gesagt, ich fasse das immer gerne nochmal zusammen, damit du verstehst, Veränderung ist ein Komplex. Das ist etwas Volles, etwas Ganzes. Das ist nicht etwas, was du mal eben im Vorbeigehen machst. Du kannst mal eben im Vorbeigehen den Tisch abwischen, sprich, du kannst mal eben im Vorbeigehen Sünden bekennen, aber du kannst nicht grundlegende sündige Haltung im Vorbeigehen verändern. Du kannst im Vorbeigehen bereinigen, dass du in einem Wutausbruch, den du hattest, jemanden beleidigt hast. Aber du kannst nicht im Vorbeigehen das, was zu diesem Wutausbruch, zu dieser Verhaltensweise immer wieder führt, das kannst du nicht im Vorbeigehen verändern. Und das ist der Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen einer aktiven Sünde, die jedem von uns mal passiert und immer mal wieder passieren wird und für die das Blut Jesu auch da ist, und dem allgemeinen Verhalten oder Auftreten, das wir Schritt für Schritt immer mehr entwickeln und qualifizieren sollen. Echte Veränderung beginnt im Kopf. Die beginnt damit, dass du realisierst, ich brauche Veränderung, ich will Veränderung und anfängst mit dem Kopf an diesen Dingen zu arbeiten. Mit dem Kopf arbeitest du, wenn du im Wort Gottes studierst. Mit dem Kopf arbeitest du, wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, wenn du Predigten hörst, wenn du darüber meditierst, was hat das mit mir zu tun, wie bringe ich das mit meinem Leben zusammen. All das sind Veränderungen im Kopf. Veränderung beginnt mit der Veränderung unseres Denkens. Dann haben wir gesagt, echte Veränderung zweitens umfasst den ganzen Menschen. Dein ganzer Mensch ist gefragt, deine ganze Persönlichkeit, es braucht deinen ganzen Einsatz und es geht von Kopf bis Fuß. Drittens, echte Veränderung beginnt mit dem Willen. Es ist ganz einfach, du kannst niemanden verändern an einem Punkt, an dem er selbst nicht verändert werden möchte. Du kannst niemanden dazu bringen, etwas zu verändern, egal wie unangenehm, wie schlimm das ist oder auch, wie sehr die Person selber drunter leidet. Wenn Menschen zum Beispiel durch negatives Denken sich immer wieder selber in Depressionen, in Probleme hineinbringen, kannst du ihnen nicht helfen, bis sie bereit sind, sich selber helfen zu wollen. Bis sie bereit sind zu sagen, ich bin bereit, Schritte zu gehen. Was muss ich tun? Erst dann, wenn ein Mensch selber Veränderung will, kannst du ihm helfen. Du kannst niemand etwas abgewöhnen. Das ist übrigens auch, wenn du heiraten willst, wenn du an deinem zukünftigen Partner, Partnerin Dinge siehst, die unangenehm sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, frage dich, und das solltest du dich eigentlich in jedem Fall fragen, frage dich auf jeden Fall, kann ich mit dieser unangenehmen Seite des anderen leben? Kann ich irgendwie schaffen, in der Liebe Christi zu akzeptieren, dass die Person an dieser oder jener Stelle eine Schwäche hat? Dass sie zum Beispiel in dieser oder jener Situation halt so reagiert? Und das Zweite ist, fang an, mit der Person drüber zu sprechen. Und fang an, ein bisschen zu hinterfragen, ist die Person willig und bereit, verändert zu werden? Einer der Hauptgründe, die mich motiviert haben, Manfred zu heiraten, obwohl mir, und ich sage es immer wieder gerne, weil das Resultat ja alles andere Lügen straft. Und ich bin viel von mehreren Seiten, auch wirklich von kompetenten Menschen, gewarnt worden, das zu tun. Aber einer der Hauptgründe, warum ich es trotzdem gemacht habe, und ich war nicht so verliebt, dass ich gar nicht mehr denken konnte. Ich habe sehr viel gedacht in dieser Zeit. Aber ich habe einfach gesehen, wie er sich in dieser kurzen Zeit, und wir waren nicht so lange zusammen, wir haben innerhalb eines Jahres praktisch Kennenlernen, Verlobung und Heiraten, alles erledigt. So, das ist vielleicht nicht unbedingt der Maßstab, je nachdem wie alt du bist, wie gut du trainiert bist, die Stimme Gottes zu hören, wie sicher du in deinen Vorstellungen bist, was du mit deinem Leben vorhast und so weiter. Aber bei uns war es einfach so. Aber ich habe gesehen, wie sehr Manfred sich in dieser Zeit verändert hat, wie er sich ausgestreckt hat nach Veränderung, wie er sich ausgestreckt hat, Dinge dem Herrn zu überlassen oder in Dingen Veränderung zu erleben. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt und der ist bis heute nicht verloren gegangen. Ja, es gibt Punkte, wo bis heute so diese Unzufriedenheit da ist. Ich meine eine produktive Unzufriedenheit, ich meine nicht eine Selbstkasteiung, sondern eine produktive Unzufriedenheit, die sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es ist und ich will daran arbeiten, etwas zu verändern. Das ist produktive Unzufriedenheit. Und wir haben gesagt, als vierten Punkt, für echte Veränderung brauchst du Kraft. Und da möchte ich noch mal ein bisschen vom Sonntag ansetzen und vertiefen. Wir haben gesagt, die Kraft kommt aus Gottes Liebe, weil für Gott bedeutet, lieben zu geben. Gott liebt dich, das bedeutet, er gibt etwas für dich. Übrigens, wenn du liest Römer 8, da gibt's auch noch eine wunderbare Stelle. Du kannst eigentlich durchlesen von 1 bis 39, aber wenn du, ich glaube 31 ist es so, reingehst, da heißt es, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und jetzt kommt's. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geschenkt haben? Wie sollte Gott uns, nachdem er uns das Beste, was er hat, gegeben hat, was sollte er noch zurückhalten? Er hat ja bewiesen, mein Bestes gebe ich euch. Also wieso sollte Gott dir Wohlstand vorenthalten, nachdem er dir das Beste, nämlich seinen Sohn, schon gegeben hat? Wieso sollte Gott irgendetwas zurückhalten? Er hat dir das Beste gegeben. Und mit ihm hat er dir alles gegeben, was du brauchst. Warum sollte er irgendetwas zurückhalten? Wie sollte er uns nicht alles schenken? Was sollte Gott dazu bewegen, nachdem er so seine Liebe bewiesen hat, irgendetwas zurückzuhalten? Ich wüsste nichts, was Gott zurückhalten könnte, uns zu segnen oder uns zu lieben und uns seine Liebe in Form von Geben zu zeigen. Es geht nicht immer so ganz einfach in unseren Kopf rein, deswegen wiederholen wir die Dinge auch immer und immer wieder. Ich finde, man sollte mindestens einmal im Jahr, sollte man einige Zeit im Wort Gottes über die Liebe Gottes studieren und seine Position festigen und vertiefen. Mein Vater im Himmel liebt mich. Egal, was ich getan habe, egal, wie ich aussehe, egal, wie sehr ich ihn liebe, er liebt mich. Das ist ein für alle Mal beschlossen. Es gibt nichts, was ihn und seine Stimmung, seine Laune oder irgendetwas, seine Position zu mir verändern könnte. Er ist immer gleich, er freut über mich. Er ist immer gleich positiv mir eingestellt gegenüber. Er liebt mich, er akzeptiert mich, selbst dann, wenn ich am allerblödesten aussehe, selbst dann, wenn ich mich selber nicht mehr akzeptieren kann. Und mindestens einmal im Jahr sollte man das vertiefen, damit man das nie vergisst. Vor allen Dingen dann, wenn man im Natürlichen noch nicht so trainiert ist, geliebt zu werden. Wenn man im Natürlichen nicht so die guten Erfahrungen hat. Vor allen Dingen dann sollte man dieses Fundament immer wieder ausbauen. Und wenn es mir nicht gut geht, eins der ersten Sachen, die ich mache, ist, ich fange an, CDs zu hören über die Liebe Gottes. Ich bin einfach ein CD-Junkie. Ich mache alles über Predigten. Entweder ich nehme meine Bibel und suche mir die entsprechenden Stellen an. Ich habe mit verschiedenen Farben gearbeitet. Ich muss also einfach nur bestimmte Farben, da habe ich Finanzen, bestimmte Farben, da habe ich Dinge, wo man umkehren soll oder die man besser nicht tun sollte. Eine Farbe ist, was so zum Lebensstil gehört, und eine ist über die Liebe Gottes. Ja, und dann muss ich einfach schauen, suche mir da Stellen an, raus und fange an, darüber wieder nachzudenken, um mir das bewusst zu machen, mit dem Herrn drüber zu reden. Das hilft immer und funktioniert immer. Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen in Markus 5. Da haben wir den besessenen Gerasener. Da war ein Mensch mit einem unreinen Geist. Da war ein Mensch, der, du könntest sagen, eigentlich ferngesteuert war von Dämonen. Er konnte seine eigenen Entscheidungen nicht kontrollieren. Und wichtig ist, dass wir verstehen, wenn dein Geist von Neuem geboren ist, ist es unmöglich, dass du besessen bist von Dämonen. Erstmal einfach, falls sich irgendjemand gefragt hat, bin ich vielleicht auch besessen von Dämonen, oder weil du vielleicht manchmal das Gefühl hast, ich benehme mich so. Das macht jeder von uns manchmal, dass er sich so benimmt. Aber wenn dein Geist von Neuem geboren ist, wenn dein Geist mit Gottes Geist in Beziehung ist, dann bist du nicht wie dieser Gerasener besessen. Was sein kann, ist, dass die eine oder andere dämonische Kraft sich an deiner Seele festhält. Aber du wirst sehen, die Salbung des Heiligen Geistes im Alten Testament ist ja oftmals, dass das hebräische Wort für Salbung ist das Wort Fett. Die Salbung an deiner Seele, die Salbung des Heiligen Geistes wird nach und nach auch deine Seele so ausfüllen, dass versuch dich mal an irgendetwas, was richtig fettig ist, festzuhalten. Ich sage es immer so in Bildern, weil da kann man sich das gut vorstellen. Ja, der Lobpreis, die Salbung durch den Lobpreis, die Salbung, die durch das Nachdenken und Lesen des Wortes Gottes in dein Leben kommt, macht es den Dämonen sehr schwer, sich auch noch an irgendeinem Zipfel festzuhalten. Und ich habe selber erlebt, was das betrifft, kann ich sagen, habe ich fast alles erlebt. Ich habe stundenlange, mühevolle Befreiungsaktionen an mir selber erlebt von Menschen, die meinten, Dämonen austreiben zu müssen. Und da waren sicher wirklich die ein oder andere dämonische Aktivität. Ich konnte dann 3 Tage nicht mehr reden, weil ich so heiser gebrüllt war. Und es ist nicht wirklich etwas passiert. Und ich habe erlebt, dass man gut vorbereitet ist durch das Wort Gottes, und es hat ein vollmächtiges Gebet gereicht. Und ich habe erlebt, dass ich nach vorne gegangen bin zum Gebet, und auch bevor der Prediger gebetet hatte, ist schon Befreiung passiert. Und ich habe erlebt, dass in bestimmten Bereichen die Dämonen einfach von selber gegangen sind. Und weißt du warum? Einem Dämon gefällt es nicht mehr in einer gesalbten Seele und in einem gesalbten Leib. Wenn du dein Leib und deine Seele nicht mehr zur Verfügung stellst für dämonische Aktivitäten, dann verschwinden die von ganz alleine. Ich sage auch, es gibt Fälle, wo das nicht so einfach ist. Und es ist nie einfach. Es ist nie einfach, seine Mitbewohner loszuwerden. Das ist im Natürlichen auch so. Wenn ihr euch, ich habe neulich in der Zeitung was gelesen, fällt mir gerade ein, das ist ein guter Vergleich, dass das Mietrecht, früher war es so, dass die Vermieter doch sehr viel Macht hatten. Und dann haben sich immer mehr Gesetze sind geschaffen worden, was sicher anfänglich auch gut war, zum Schutz der Mieter. Dass nicht einfach der Vermieter kündigen kann und der Mieter sitzt auf der Straße und so weiter und so weiter. Aber scheinbar gibt es inzwischen fast keine Möglichkeit mehr, einen Mieter, also war ein Bericht über Deutschland, den ich gehört habe, aber ich glaube in der Schweiz ist noch nicht ganz so extrem, aber ähnliche Tendenzen. Es gibt fast nichts mehr, wie du ein Mieter, der zum Beispiel seine Miete nicht bezahlt, unter einem Jahr Frist rauskriegen kannst aus der Wohnung. Also es ist manchmal ein zäher Kampf. Mensch, ich meine, so ein Dämon von Bitterkeit, der Jahrzehnte in dir sich wohlgefühlt hat und dich bestimmt hat und seine Genugtuung hatte, wenn du vor Bitterkeit, weiß ich wie, Beziehungen kaputt gegangen sind oder was. Ja, das war die Genugtuung für ihn. Wieso sollte der einfach so das Feld räumen? Wir haben gesagt, Veränderung, echte Veränderung ist mit Aufwand, mit Kraft verbunden. Und im Zusammenhang mit diesem besessenen Mann haben wir gesagt, die Dämonen haben angefangen, mit Jesus zu reden. Weil bis dato, alles, was sie über Jesus wussten, war, er ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, in dem Moment, als Jesus vor ihnen stand, der Sohn Gottes, Gott selbst, und die Dämonen wissen das, er selbst stand plötzlich vor ihnen in einem menschlichen Körper. Was bedeutet ein menschlicher Körper? Wenn du studierst, 1. Mose, Gott hat dem Menschen die Autorität über die Erde gegeben. Du musst auf dieser Erde geboren sein, um irgendein Recht auf dieser Erde zu haben. Engel haben keine Rechte auf dieser Erde. Wenn Engel erscheinen, dann können sie das nur, wenn sie beauftragt sind von Gott. Zum Beispiel auch die Engel, die von Gott kommen. Die sind gesendet, Engel sind Boten, Gesandte. Die haben keinen eigenen Willen, die können nicht ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, und nachdem Luzifer das versucht hat, war er eben nicht mehr ein Gesandter von Gott, sondern er hat alles verloren. Sein Job, seine Schönheit, alles. Er hatte nichts mehr. Er hatte nicht mal mehr einen Ort, wo er sich aufhalten konnte, weil die Himmel gehören dem Herrn und die Erde gehört dem Menschen. Das ist der Grund, warum er sich den Menschen irgendwie untertan machen musste. Weil er wollte einen Ort haben, wo er mit seiner Eindrittelminderheit von Engeln leben kann und walten kann und herrschen kann. Er wollte schließlich auf den Thron Gottes sitzen. Er wollte schließlich Gott sein. Und er wusste, gegen Gott komme ich nicht an. Also musste er einen Weg finden, wie er diesen Menschen unterjochen kann. Und den hat er gefunden, indem er ihn zum Ungehorsam verführt hat, indem er gesagt hat, Mensch, nicht so deutlich, versteckt natürlich. Der Satan sagt nie irgendwas deutlich. Ja, das kommt immer schleichend von hinten rum und plötzlich bist du in der Schlinge und merkst es gar nicht. Kommt immer freundlich und gut verpackt. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, du musst nicht Gott gehorsam sein. Gott hat da so seine eigenen Pläne. Es gibt keinen Grund, warum du dich daran halten solltest. Und der Mensch hat gedacht, probiere ich es mal aus. Und weil Gott das in seiner Weisheit vorausgesehen hat und Gott war nicht bereit, das ist auch ein Indiz von Liebe. Er war nicht bereit, seinen Menschen, sein Gegenüber, das er sich geschaffen hatte, kampflos aufzugeben. Und hat gesagt, ich bin bereit, alles dafür zu bezahlen, sogar seinen eigenen Sohn. Und heute haben wir die Situation, du hast alle Autorität auf der Erde. Wenn du als Mensch in diese Erde geboren wurdest, auf dieser Erde, das bestätigt, dass du Rechte hast auf dieser Erde. Wenn du ein Engel wärst, hättest du die Rechte nicht. Und wenn jetzt statt einem toten Geist oder Dämonen der Geist Gottes in dir ist, hast du diese Autorität nicht nur auf der Erde, sondern über die ganze Schöpfung. Du hast sogar Autorität im Himmel. Gott selber hat gesagt, ich anerkenne die Autorität, die du als Mensch hast. Was du auf der Erde bindest, das ist im Himmel auch gebunden. Was du auf der Erde löst, das ist im Himmel auch gelöst. Wir akzeptieren deine Entscheidung, Mensch. Und das tritt wieder in Kraft in Bezug auf alle geistlichen Dinge, auf Vollmacht, auf Autorität Gottes, in dem Moment, wo du auf Gottes Seite bist. Und in dem Moment, wo du dich gegen Gott entscheidest, sagt Gott auch, ich akzeptiere, Mensch, dass du von deiner Willensfreiheit Gebrauch machst. Aber ich lasse dich nicht im Unklaren darüber, dass es Konsequenzen hat. Das ist der Grund, warum wir hier predigen. Das ist das, was wir hier auf der Erde tun. Und warum wir uns nicht scheuen sollten und auch nicht scheuen, die Wahrheit zu predigen. Weil alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Wir haben also gesagt, dieser Besessene hat das Lager gewechselt. Er hat etwas Hilfe gebraucht und Jesus hat ihn freigemacht. Und wie oft, wenn große Wunder geschehen, im Markus Kapitel 5, Vers 17, und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Wenn großartige Dinge in der Gegenwart und in der Salbung Gottes geschehen, wird es immer Leute geben, die sich von dir entfernen. Wenn du erlebst, wie Gott dich versorgt, wenn du erlebst, wie Gott dich heilt, kann es sein, dass deine Familie oder frühere Freunde oder Leute dir den Rücken kehren. Es kann sein, dass Leute sagen, oh nee, mit dem wollen wir lieber nichts zu tun haben. Das ist ihm auch passiert. Das ist ein Beispiel, was passieren kann. Und im Vers 20 siehst du, er wollte Jesus hinterher, er wollte Jesus nachfolgen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann geh einfach und verkünde überall, was dir Gutes widerfahren ist. Und genau das tut er. Vers 20. Und er ging hin und fing an im 10-Städte-Gebiet. Das ist ein Gebiet von 10 Städten auf dieser Seite des Sees Genezareth. 10 Städte, richtig große Städte. Ihr könnt euch hinten in den Karten mal zu Hause anschauen. Palästina zur Zeit des Neuen Testaments. Und da kannst du das 10-Städte-Gebiet sehen. Das ist ein relativ großes Gebiet. Und er fing im ganzen 10-Städte-Gebiet an auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Auszurufen. Er hat das nicht nur unter vorgehaltener Hand erzählt, vielleicht dem Nachbarn oder dem ausrufen. Er war so begeistert. Und jedem, der es hören wollte oder auch nicht, hat er erzählt, wie das kommt, dass er, der sich da in den Grüften lebend selber verletzt hat und alles, der nicht mal Kleider anbehalten konnte, wie er zu einem solchen Menschen geworden ist, der er geworden ist. Und diese Kunde hatte sich verbreitet. Und dann kommt Jesus zurück auf die andere Seite vom See und da haben wir den Synagogenvorsteher. Und der hatte schon gehört, dass solche Dinge passieren und war jetzt in der misslichen Lage. Der war Synagogenvorsteher und der hat gesagt, der hat eine Qualitätsentscheidung getroffen. Der hat nämlich gesagt, es ist mir egal, was es mich kostet. Ich möchte, dass dieser Jesus meiner Tochter hilft, weil ich weiß, er ist der Einzige, der es kann. Und um das zum Ausdruck zu bringen, ich komme nicht zu dir als Synagogenvorsteher. Ich komme nicht zu dir mit all meinen Titeln, sondern ich komme zu dir als Bittsteller. Ich bin mir völlig bewusst, dass alles, was ich habe, nicht zählt vor dir. Aber ich falle zu deinen Füßen als Zeichen dessen, ich bin bereit, alles zu tun, was du von mir möchtest. Aber ich bitte dich, heile meine Tochter. Und wir haben gesagt, das hat Jesus bewegt. Das hat Jesus bewegt, sich umzudrehen und mit zu ihm nach Hause zu gehen. Und während er zu ihm nach Hause ging, war da diese blutflüssige Frau. Und die hatte auch davon gehört. Und die hatte zu Hause eine Qualitätsentscheidung getroffen. Ja, eine Qualitätsentscheidung ist eine Entscheidung, von der du keinen Schritt weggehst. Und sie kommt. Und sie kommt, heißt es, von hinten zu Jesus. Das ist auch Markus 5, Vers 27. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an. Denn sie war entschlossen. Ich muss sie nur einmal berühren und ich bin geheilt. Ich bin überzeugt. Sie kannte den Synagogenvorsteher und der lief neben Jesus, weil er musste Jesus zeigen, wo das Haus ist. Mach dir die Situation bewusst. Der Synagogenvorsteher war dafür zuständig, darüber zu achten, die Gesetze Moses zu lehren und darüber zu wachen und aufzupassen, dass sie umgesetzt und eingehalten werden. Diese Frau war blutflüssig. Möglicherweise war das auch bekannt. Wenn sie also entdeckt worden, wer sie ist und was sie hat, weil sie durch die Berührung mit jedem Menschen jeden verunreinigt hätte, wäre der Synagogenvorsteher, der direkt neben Jesus steht, das wäre der gewesen, der das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen. Also mit anderen Worten, das war eine Qualitätsentscheidung. Ich erzähle euch das deswegen so intensiv und so dramatisch, dass ihr versteht, eine Qualitätsentscheidung ist wie eine Entscheidung auf Leben und Tod. Das ist eine Entscheidung, wo du sagst, entweder ich bleibe dabei oder ich treffe sie lieber nicht. Und wenn es mich mein Leben kostet, ich bleibe dabei. Und diese Art von Grundhaltung musst du haben, um Veränderung zu haben, weil genau diese Art von Grundhaltung die Kraft Gottes in deinem Leben freisetzt. Das ist, was Gottes Kraft freisetzt. Das ist, was Jesus dazu bewegt, wieder seine Richtung zu ändern. Und sie hat ihn von hinten angefasst. Also dreht er sich um. Er ändert wieder die Richtung. Trotz der Qualitätsentscheidung von Jairus. Jesus ändert die Richtung und wendet sich der Frau zu und er fragt, wer hat mein Kleid berührt? Die Frau wusste genau, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin jetzt sofort geheilt oder ich werde gesteinigt. Das waren die zwei Möglichkeiten, die sie hatte. Es gab kein Zurück mehr. Und wisst ihr, wir müssen lernen, uns in Situationen wie diese zu bringen, im Glauben. Und versteht mich richtig, ich rede jetzt nicht von Leichtsinn, ich rede jetzt nicht von Dummheit, ich rede jetzt nicht davon, dass du dein ganzes Geld irgendwo hinweggibst und plötzlich kein Geld mehr da ist oder so ein Quatsch, sondern ich rede von Entscheidungen, die du triffst, wenn du verändert werden möchtest. Dass du Bibel liest zum Beispiel am Morgen. Ja, das muss für dich so existenziell werden, als ob es um Leben und Tod ginge. Und wenn das diesen Stellenwert in deinem Leben hat, dass du sagen kannst, alles andere ist Beiwerk, alles andere ist Garnierung, aber wenn ich das nicht habe, wenn ich den Plan Gottes, die Kraft Gottes, das Leben Gottes, die Gegenwart Gottes in meinem Leben nicht habe, dann ist mein Leben nichts wert. Wenn du an dem Punkt bist, kannst du alles erreichen, was du erreichen willst. Das Problem ist, dass wir ein bisschen Jesus, ein bisschen Gottes Liebe. Es tut ja so gut, eine schöne Predigt, eine nette Predigt über dies und jenes. Und es ist ja so schön, wenn ich Jesus mein Herz ausschütten kann. Aber dann mache ich es doch lieber auf meine Art und Weise. Und damit wirst du nicht ans Ziel kommen. Und das ist der. Und ich sage euch was, das klingt jetzt vielleicht brutal und gemein, aber weißt du was, genau das ist der Punkt, der den meisten Frust hervorbringt. Weil dann hast du das Gefühl, ich habe ja gebetet, ich habe ja was getan, aber es hat sich nichts geändert. Wir haben gesagt, die Kraft kommt aus Gottes Liebe. Wir haben gesagt, Gottes Kraft im Menschen, Gottes Kraft verbunden mit dem durch die Geburt auf der Erde erworbenen Recht an Autorität, bringt, hilft uns für Veränderung. Und wir haben gesagt, Jesus folgt unseren Qualitätsentscheidungen. Sein Wirken in uns ist abhängig von den Qualitätsentscheidungen, die wir treffen. Und es ist keine Qualitätsentscheidung, wenn du dich, und ich nehme das Beispiel einfach, weil ich kann es euch sagen, das war ein der Dinge, wo ich am meisten gekämpft habe, wenn du es so gemacht hast wie ich. Heute Abend habe ich mich entschlossen aufzuhören mit Rauchen, habe meine sämtlichen Zigaretten verbröselt, durch die Toilette gespült und mitten in der Nacht um 2 habe ich meinen damaligen Freund durchs ganze Haus geschickt. Bitte, bitte besorg mir irgendjemand, der mir eine Zigarette geben kann, und ich bin in der Zwischenzeit im Nachbarhaus klingeln gegangen. Das ist keine Qualitätsentscheidung. Du musst Vorarbeit leisten zuerst. Du musst dir überlegen, was mache ich, wenn das wieder kommt. Ja, damals gab es keine Nikotinpflaster oder was weiß ich, was heute alles für Hilfen gibt. Was mache ich, wenn ich wieder am Fernseher nicht vorbeigehen kann? Was mache ich? Ich meine, manchmal ist es notwendig, dass du vielleicht mal eine Zeit lang keinen Computer oder keinen Internetzugang hast oder keinen Fernseher oder was weiß ich was hast, dass du dir das Leben ein bisschen unbequemer machst. Das ist notwendig. Ich habe Jahre ohne Fernseher verbracht. Aber nicht, weil ich keinen hatte oder weil ich das so wollte, sondern weil es mir in einer bestimmten Zeit nicht gut getan hat. Ja, und ich weiß auch jetzt zum Beispiel Internet, ich benutze das Internet sehr sparsam. Man kennt sich, man lernt sich im Laufe der Jahre kennen. Und ich weiß, wie es einen reinzieht. Eins nach dem anderen, gerade wenn man so ein bisschen so ein visueller Typ ist. Das ist schön gemacht und da noch ein Link und da nochmal drauf und da nochmal. Und schon sind 2 Stunden weg. Und du bist auch innerlich ausgesaugt wie eine Zitrone. Und dabei wolltest du doch eigentlich nur irgendwas ganz Geistliches von irgendeiner Seite angucken. Wisst ihr was? Ich habe mir Lesezeichen gelegt auf die Seiten, auf die ich regelmäßig gehe. Und ich gehe, außer wenn ich mal einen Begriff suche, ansonsten gehe ich nur noch über meine Lesezeichen ins Internet. Auf die Seiten, wo ich hin will, dann mache ich das, was ich will, und dann mache ich wieder aus. Ja, und das ist dasselbe. Jeder hat andere Bereiche. Ja, für andere ist es, dass man lernt, wenn man sich eine Schachtel Pralinen kauft, dass man 2, 3 Pralinen isst, dann die Schachtel wieder zumacht und in den Schrank stellt und nicht mit einem Mal alles niedermetzelt. Ja, jeder von uns hat solche Bereiche. Und für einen anderen ist es, dass man nicht wegen jeder kleinen Kleinigkeit ausrastet und auf seinem Recht besteht, jetzt schlechte Laune zu haben, weil das ja so schlimm ist und so weiter. Das ist egal, wie schlimm irgendwas ist. Du hast nie ein Recht, andere Leute mit schlechter Laune zu plagen. Und an dem müssen auch die meisten von uns arbeiten. Von diesen Bereichen rede ich jetzt. Von all diesen Bereichen. Und da musst du wissen, wie funktioniert's. Da musst du eine Qualitätsentscheidung treffen. Du kannst auch nicht 10 Qualitätsentscheidungen gleichzeitig treffen. Du kannst nicht an 10 Fronten gleichzeitig kämpfen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft. Und wenn man an einer Front einen Sieg gewonnen hat, dann kann man zum nächsten übergehen. Nach dieser Qualitätsentscheidung, wenn man angefangen hat, an einem bestimmten Gebiet zu arbeiten, dann kommt das, was heute Abend das Thema ist. Ich komme jetzt zum Thema von heute Abend. Fünftens, echte Veränderung ist das Resultat von Glauben und Ausharren. Glauben ist das Vertrauen, dass das, was ich entschieden habe, aufgrund des Wortes Gottes richtig ist und wahr ist und stimmt. Und Ausharren ist, ich halte fest, ich bleibe dran, mit Ausdauer auf dem beharren, was ich entschieden habe. Ich bleibe mit Ausdauer an meiner Position. Ein exzellentes Beispiel für Glauben und Ausharren. Für nicht von der Stelle gehen, ist dieses viel zitierte Zitat von Martin Luther, dem wir ja eine ganze Menge diesbezüglich verdanken, der gesagt hat, hier stehe ich kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Und zwar in einer Situation, wo es um Leben und Tod ging und wo er von dem, was er aus dem Wort Gottes erkannt hatte, abgehen sollte. Dieses Zitat kannst du auswendig nehmen und kannst du auswendig lernen und kannst du für dich in diversen Situationen anwenden. Jeder von uns, jeder Mensch hat ein Grundmaß an Sturheit. Das ist verschieden, aber jeder hat das. Jeder hat das. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu rebellieren. Die Frage ist einfach, wogegen rebellierst du? Und anstatt gegen Gott zu rebellieren und gegen sein Wort, wäre es doch mal eine gute Idee, gegen den Teufel zu rebellieren. Das ist schon mal drüber nachgedacht. Wie schockiert der Teufel plötzlich ist, wenn du seine Waffen, Rebellion ist seine Waffe, wenn du seine Waffe gegen ihn richtest. Echte Veränderung ist das Resultat von Glauben und Ausharren. Und für Glauben ist es wichtig, dass wir verstehen, wie Glaube funktioniert. Glaube funktioniert ganz einfach. Du kannst alle Gleichnisse von Jesus lesen oder viele Gleichnisse, die mit Glauben zu tun haben. Und du kommst immer wieder auf dasselbe. Du kommst immer wieder auf das Prinzip von Saat und Ernte. Im 1. Mose 8, Vers 22, das ist nach der Sintflut, als Noah aus der Arche steigt und ein Altar baut für den Herrn und der Bund mit den Menschen durch den Regenbogen, durch das Zeichen des Regenbogens auch nochmal bekräftigt wird, wo Gott sich eben entscheidet, ich werde die Menschen nicht mehr vernichten, so als Gesamtheit, sagt Gott unter anderem, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Saat und Ernte wird nicht aufhören. Das gilt im Natürlichen genauso wie im Geistlichen. Galater 6, Vers 7. Und ich lese euch jetzt drei verschiedene Übersetzungen vor. Die erste ist die Elberfelder. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Es geht übrigens dann weiter, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du in dein Fleisch sähst, wirst du ernten, was vom Fleisch kommt. Und wenn du in deinen Geist sähst, dann wirst du ewiges Leben, Zoe-Leben, auch schon hier auf dieser Erde ernten. Die zweite Übersetzung von demselben Vers ist die Albrecht-Übersetzung. Lasst euch nicht irre führen. Gott wird nicht ungestraft verspottet, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und die dritte Übersetzung, und da gefällt mir das so schön, dass es heißt, statt irrt euch nicht, täuscht euch nicht. Viele Menschen sind in der Gefahr, sich zu täuschen in dem, wie Gott ist. Wann kann man sich in jemanden täuschen, wenn man ihn nicht wirklich kennt? Wenn man das Wort Gottes nicht wirklich kennt, ist man in der Gefahr, sich zu täuschen. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Also, der erste Punkt heute Abend ist, fang an, das zu säen, was du ernten willst. Wenn du zum Beispiel negatives Reden überwinden willst, wenn du sagst, ich möchte verändert werden an dem Punkt, dass ich negatives Reden überwinde, was möchtest du ernten? Du möchtest ernten, dass wann immer du den Mund aufmachst, ein positives Wort kommt, kein faules Wort, sondern eins, das gut ist, zur Erbauung, dass es dem Hören Gnade gibt. Etwas Positives sagen oder nichts sagen. Manchmal ist auch das Beste, was du machen kannst, nichts zu sagen, so lange, bis sich die Gedanken sortiert haben, dass das Richtige rauskommt. Das ist der erste Schritt vom Negativreden zum Positivreden, ist nichts zu sagen. Einfach mal lernen, nichts zu sagen. So. Also fang an zu säen, was du ernten willst. Du willst positives Reden ernten, also fang an, das zu säen. Sprich aus, sprich positive Dinge aus. Unsere ganze Gesellschaft ist davon geprägt, die Dinge von der negativen Seite zu nennen. Wenn wir unserem Partner einen Vorwurf machen, sagen wir, konntest du nicht das und das machen, anstatt wir ihm sagen, du, es wäre doch schön, wenn du das nächste Mal das und das machen würdest. Oder könntest du das und das bitte machen? Anstatt zu sagen, wir sagen immer, konntest du nicht das und das. Wir sagen immer die Dinge oder viele Dinge im Negativen. Selbst wenn wir, und das ist eine ganz, finde ich jetzt rein von der sprachlichen Entwicklung, negative Entwicklung. Wir sagen inzwischen zu unseren Kindern, wir wollen ihnen was Nettes sagen und wir sagen zu ihnen, du Loser oder Lausbub. Ist ein Lausbub was Nettes? Ich glaube nicht. Ist das das, was ich ernten möchte? Möchte ich, dass meine Jungs Lausbuben sind? Übrigens, ich erinnere mich noch genau, als ich in die Schweiz kam und wenn manchmal das Leute gesagt haben und ich wusste nicht, dass Loser eigentlich eine schweizerdeutsche Form von Lausbub, also dass das so eben gemeint ist. Und dann habe ich immer verstanden, du Loser auf Englisch. Und weißt du, was das auf Englisch heißt? Du Verlierer, du Versager. Und dann habe ich immer gedacht, wieso sagen die das? Aber Mädchen sagt man, du kleine Hexe. Ist das, was du möchtest? Selbst wenn du wütend und ärgerlich bist. Ich sage euch, ich trainiere mich in dem. Das ist nicht einfach, aber ich trainiere mich in dem. Kann man lernen zu sagen, du bist ein Kind Gottes, also benimm dich auch so. Ich lerne immer mehr, meinen Kindern das zu sagen, was ich haben möchte und nicht das, was ich nicht haben möchte. Ich sage nicht zu ihnen, warum hast du eine schlechte Note, sondern ich sage ihnen, ich weiß, du kannst das besser. Ich weiß, du hast das Potenzial, es besser zu machen. Ich weiß, das und das hätte auch besser laufen können. Und du musst anfangen, das zu praktizieren. Du musst anfangen, das zu säen, was du ernten möchtest. Und jetzt gehen wir in einen speziellen Bereich rein. 1. Korinther 15, Vers 33, der deine Veränderung sehr beeinflusst. Wir alle leben mit Menschen zusammen. Und da sind wir schon wieder bei einem Irrtum, der uns passieren kann. Ich lese euch wieder die drei Übersetzungen vor. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Albrecht-Übersetzung. Lasst euch nicht irreleiten. Ein schlechter Umgang macht auch gute Sitten schlecht. Und die dritte. Täuscht euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, umgib dich mit den richtigen Freunden. Oder du könntest auch sagen, lass keinen schlechten Samen in den Boden deines Denkens und deines Herzens hineinfallen. Und zuerst möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, darüber mit euch zu sprechen, was ist ein Freund? Was ist ein wirklicher Freund? Ich bin manchmal so erstaunt, was mir Leute erzählen, was sie mit ihren Freunden machen oder ihre Freunde mit ihnen machen. Oder wenn ich sehe, wie manche Menschen mit anderen umgehen und die sagen mir dann, das sind meine Freunde. Ich bin manchmal überrascht. Ich war schon von Kind an immer sehr wählerisch, was meine Freunde betraf. Ich habe immer ein extremes Maß an Loyalität erwartet. Ich habe erwartet, dass meine Freunde für mich durchs Feuer gehen. Aber ich war auch dazu bereit, für meine Freunde durchs Feuer zu gehen. Wenn du so hohe Ansprüche hast, findest du nicht viele Freunde. Und ich hatte immer nur sehr wenige Freundinnen. Aber ich muss auch sagen, mit denen habe ich zum Großteil heute noch Kontakt. Und einer meiner besten Freunde war mein jüngerer Bruder. Und da ging es wirklich bis ans Existenzielle. Da konnten wir von unseren Eltern selbst Dresche kriegen. Ich hätte nie etwas verraten von den Geheimnissen, die er mir gesagt hat. Und umgedreht auch. Ja, dass Freundschaft ist etwas sehr, sehr Wichtiges und dass wir Freundschaft verstehen, wie Gott das versteht. Ein echter Freund ist jemand, der deinen Nutzen und deinen Vorteil sucht und nicht seinen eigenen. Das ist das Hauptkriterium für einen wirklichen Freund. Ein wirklicher Freund ist nicht dein Freund aufgrund dessen, was er von dir bekommen kann. Also ich befreunde mich jetzt mal mit Daniela und Stefan, weil der Stefan arbeitet schließlich auf einer Bank und man weiß ja nie, für was man das mal noch brauchen kann. Oder Gabriela, Steueramt, ist auch gut, wenn man da gute Connections hat. Oder was auch immer. Sondern ein echter Freund ist jemand, der sich befreundet. Wenn ich mich mit Daniela und Stefan befreunde, dann deswegen unter dem Gesichtspunkt, was kann ich für sie tun? Was kann ich tun, damit ihr Leben reicher, besser und schöner wird? Johannes 3, Vers 29 haben wir das perfekte Beispiel. Da redet Johannes der Täufer, der, du könntest sagen, wenn du sein Leben anschaust, nichts von seinem Leben hatte. Der hat in der Wüste gelebt, der hat alles, was Spaß macht, was wir vielleicht als Spaß empfinden würden, dem hat er entsagt. Ja, er hat eine sehr einseitige Ernährung gehabt. Er hat sich vielen Dingen enthalten, er hat keinen Alkohol getrunken, er hat keine Freundin gehabt, er hat überhaupt kaum Gesellschaft gehabt. Ja, er hat sich abgesondert, so wie es Gott seinen Eltern gesagt hat, er hat sich abgesondert für Jesus, um der Vorbote für Jesus zu sein. Ja, er hat nie geheiratet, obwohl er vielleicht gar nicht schlecht ausgesehen hätte mit geschnittenen Haaren und... Aber er hat sich abgesondert, um seinen Auftrag im Plan Gottes zu erfüllen. Und dieser Johannes, derselbe, hat nicht gesagt, oh, ich habe nie was von meinem Leben gehabt. Es gibt auch solche Propheten, bei Jeremia zum Beispiel liest du das. Der hat ab und zu mal geklagt. Nie habe ich das und das und immer war ich und so und Herr, nur wegen dir. Aber Gott kommt auch damit zurecht, wenn du so bist. Da musst du lesen, was Gott antwortet, Jeremia, in seiner Liebe. Und Jeremia ist der, bei dem steht, ich habe dich je und je geliebt und ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, aus lauter Liebe. Das ist derselbe Prophet. Oder wo steht, rufe mich an und ich will dir große und unfassbare Dinge kundtun, mitteilen, die niemand gehört und niemand gesehen hat bisher. Ja, also Gott kommt auch damit zurecht. Aber dieser Johannes, der hat das nicht getan, sondern der hat seinen Plan wirklich erfüllt, den Plan Gottes. Und er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, und das war er, ist der, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Der Freund heiratet. Und der, der nie geheiratet hat, der noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal ein Date gehabt hat und der auch nie eins haben würde, weil wir wissen ja, wie er dann zu Tode gekommen ist, noch vor Jesus. Der steht daneben. Vielleicht hat er sogar schon eine Vorahnung von dem gehabt. Und sagt, nee, ja, jetzt heiratet der, ich bin ein halbes Jahr älter als der, ich war schließlich schon geboren und ich habe mich immer abgesondert und der kriegt jetzt die Braut und ich stehe dumm da. Nein, der sagt, der die Braut hat, der, dessen Berufung es ist, Bräutigam zu sein, der ist der Bräutigam. Und für mich ist es eine Ehre, dass ich sein Freund sein darf. Und ich stehe daneben und ich sehe, meine Freude ist, dass Jesus seinen Lauf vollendet. Das ist, was er hier sagt. Er sagt, meine Freude ist, dass alle jetzt als Jünger Jesus nachfolgen. Er hat auch gesagt eben, dass er abnehmen muss, damit Jesus zunehmen kann. An Vollmacht, an Dienst, an allem. Das ist ein perfektes Beispiel für Freundschaft. Du findest auch andere Beispiele, zum Beispiel David und Jonathan. Jonathan, der wusste, das ist der, der auf meinem Thron sitzt. Er war der Sohn vom König. Aber Gott hatte David erwählt. Und trotzdem hat er ihm loyal bis zum letzten Augenblick seines Lebens gedient. Freundschaft hat ihren Ursprung eigentlich in einer Bundesbeziehung. In Jakobus 2, Vers 23 liest du über Abraham. Abraham glaubte Gott. Gott hat ja einen Bund mit Abraham geschlossen. Könnt ihr nachlesen im 1. Mose. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Freundschaft hat ihren Ursprung in einer Bundesbeziehung. Und viele von uns verstehen nicht, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, du kannst nicht eine Bundesbeziehung mit einem Ungläubigen haben. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht ich meine jetzt wirklich die Freunde, jeder von uns hat Freunde, wir haben einen äußeren Kreis von Freunden, Bekannten und so weiter, dann haben wir einen Kreis von näheren Freunden und dann gibt es so die 2, 3 richtig engen Freunde, die wir haben, wo man eine enge Herzensbeziehung hat. Und das kann nicht jemand sein, wenn du gläubig bist, der nicht gläubig ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn mir Leute erzählen, was für gute Freundschaften sie mit weltlichen Leuten haben. Das heißt nicht, dass die Leute nicht freundlich sind. Das heißt nicht, dass die nicht nett sind oder so. Aber ein Freund ist jemand, der dir etwas geben kann. Was will ein Mensch aus der Welt dir geben, wenn du im Bund stehst mit einem Gott, der dir alles gegeben hat und alles geben kann? Wir sollen nicht ein Freund der Welt sein. Wisst ihr, was passiert? Vielmals ist es so, dass die weltlichen Freunde den Christen stärker in die Welt zurückziehen, als er die Leute aus der Welt ins Reich Gottes. Und das ist normal, vor allen Dingen kurz nach der Bekehrung. Du bekehrst dich, deine Freunde gehen abends Party machen und du? Ja, ich gehe mit zum Evangelisieren, vergiss es. Spätestens nach dem 2. Glas Bier oder Wein, vergiss es. Ja, entweder du bist ein Spielverderber oder zieh dich zurück und bete für sie. Und lass dich zu einem Zeugnis machen, lass dein Leben reden. Und dann wird der Herr dich möglicherweise zu ihnen zurücksenden. Aber es gibt auch viele Leute, die gerade von ihren besten Freunden nichts annehmen. Ja, wir haben in den letzten Jahren viele Geschichten erlebt. Der Manfred ist in Schaffhausen aufgewachsen. Es gibt viele Leute, die sehen ihn immer noch, die wollen ihn immer noch als den, weiß ich, Teenager oder Anfang 20er sehen, der er gewesen ist, bevor er auf die Bibelschule gegangen ist. Und die sind nicht bereit, hinzuschauen, zu sehen, was der Herr durch ihn gemacht hat. Ein Mensch, der nicht Christus hat, der kann freundlich sein, der kann nett sein, der kann loyal sein, der kann treuer sein als viele Christen. Ich gebe euch in all dem recht. Der kann ein besseres Verhalten haben als viele Christen. aber er kann nicht eine Bundesbeziehung mit dir haben. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich habe jetzt nicht Zeit, so tief in das reinzugehen. Ich mache bestimmt noch mal irgendwann eine Predigt über Freundschaft und über Beziehung und so weiter. Aber es ist unmöglich. Was will dieser Mensch dir für einen Rat geben? Du hast göttliche Weisheit. Und ich verstehe manchmal nicht, ich sage es euch ganz ehrlich, ich verstehe nicht, dass die Leute lieber den Fernsehratgeber anschauen, Doktor sowieso oder was weiß ich, oder lieber in die Berufsberatung gehen oder lieber aufs Sozialamt oder irgendwo hingehen, als, wenn sie gläubig sind, ich rede jetzt von Gläubigen, als zu ihrem Pastor und dort Rat zu suchen. Ich verstehe nicht, sage ich ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie gläubige Christen zur Finanzberatung gehen können, zu Ungläubigen, wenn es in der Gemeinde Leute gibt, die das mit ihnen machen können. Ja, und ich habe mit einigen Leuten in der Gemeinde Finanzplanung, Budgetplanung gemacht und ich kann euch mit gutem Gewissen sagen, die Leute, die bereit waren, da mitzuarbeiten, die sind heute aus Schulden rausgekommen. Und traurig sage ich, die Leute, die nicht bereit waren, da mitzuarbeiten, sind heute gar nicht mehr in der Gemeinde. Fallen mir auf Anhieb 3 Leute ein, mit denen ich Budget, Finanzbudgetplanung gemacht habe und die heute gar nicht mehr in der Gemeinde sind und vermutlich auch nirgends anders hingehen. Ja, und das ist traurig. Aber das ist wieder der Punkt, du kannst niemanden verändern, der es nicht will. Aber du wirst keinen wirklich weisen und im biblischen Sinne richtigen Rat von Ungläubigen kriegen. Das heißt nicht, dass du nicht deiner Pflicht nachkommst und zum Arbeitsamt, zu einem Berater gehst und all diese Dinge. Aber warum nicht mal Rat suchen, da wo es wirklich Rat gibt? Warum nicht, bevor du die Stelle wechselst, mal den Pastor fragen? Aber bevor du alles eingerührt hast und die Misere vollendet ist. Warum nicht mal Rat suchen bei Leuten, die als Seelsorger, als sagen wir mal geistliche Leiter in der Gemeinde arbeiten? Warum nicht mal Rat suchen bei Christen, wo man sieht, die sind offensichtlich in dem Bereich erfolgreich, wo es bei mir nicht funktioniert? Muss nicht alles immer der Pastor sein. Erst wenn die anderen nicht mehr weiter wissen, dann ist es auch gut, zum Pastor zu gehen. Für mich persönlich gilt, lieber einen guten Freund als 100 gute Bekannte. Lieber einen Freund. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Es kann sein, dass sogar deine eigene Familie dich hängen lässt. Es kann sein, dass wenn du endlich anfängst, Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, sei es, weil du dich bekehrt hast oder sei es, weil du merkst, hey, ich muss da Veränderungen vornehmen, dass deine eigene Familie, deine engsten Verwandten plötzlich zu dir sagen, wir wollen das nicht, dass du so bist. Früher hast du uns besser gefallen. Ich habe viele Freunde verloren. Also Freunde, Bekannte. Ich hatte immer viele Bekannte. Aber wie gesagt, nicht viele Freunde, aber viele Bekannte. Und es gibt viele Leute, die mir den Rücken zugekehrt haben. Aber weißt du was? Die Veränderung und das, meine jetzige Innenbefindlichkeit, ist mit all dem nicht aufzuwiegen. Versteht ihr? Es gibt nichts, was ich anders machen würde in dieser Beziehung. Ich würde niemand, vielleicht würde ich sogar noch ein bisschen radikaler sein, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, um die ich mich sehr bemüht habe, deren Freundin ich so gerne sein wollte, einige von denen haben mich belogen und betrogen, mehr als Christen. Ich rede jetzt von Christen, also seit den letzten 19 Jahren suche ich ja mehr Freundschaften bei Christen. Manche von denen, die ich so gern als Freunde gehabt hätte, ich bin froh, preis dem Herrn, ich bin froh, dass der Heilige Geist der Tröster ist, der einem dann auch wieder weiterhilft. Und Lukas 11, Vers 5 bringt auch nochmal ein Qualitätsmerkmal für Freunde. Einen Freund kannst du mitten in der Nacht anrufen. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Und jetzt überleg dir mal, wie viele Leute kennst du, die du Mitternacht anrufen würdest, wenn du in einer Notsituation bist? Wen würdest du anrufen, wenn du um Mitternacht in einer Notsituation bist? Das sind deine Freunde. Und wenn da nichts ist, dann gibt es da etwas zu arbeiten. Wie bekommt man einen Freund? Der beste Weg, einen Freund zu bekommen, ist, fang an, das zu säen, was du ernten möchtest. Sei ein Freund. Fang an, anderen Menschen zu dienen. Und Menschen werden kommen und werden dir dienen. Und wisst ihr was? Ich habe das in den letzten Jahren bei mir deutlich gemerkt, merke es immer mal wieder. Es gibt dann so ein Pendel. Auf der einen Seite sind all die Wahrheiten Gottes, die man weiß und kennt, und auf der anderen Seite sind die Gefühle und die Befindlichkeiten und die Wünsche. Und ich sage es mal bewusst, auch der Egoismus, das Ich-Bezogensein, das auf sich selbst bezogen sein. Und wenn das die Oberhand kriegt, dann kann ich laut ausrufen und schimpfen, wie wenig Freunde ich habe. Und wenn ich dann den Sprung schaffe, wieder auf die andere Seite, dann sehe ich, lieber ein Jesus. Und durch ihn habe ich viele neue Freunde bekommen. Ja, und ich habe es jetzt wieder gemerkt, war so ermutigt, als wir jetzt in Amerika waren. Eben ist es noch nicht da. Ich war jetzt das vierte Mal bei der Konferenz und jedes Mal habe ich vorher gebetet und habe gesagt, Herr, ich bin halt so, ich lerne sehr gerne Leute kennen. Ich möchte Leute kennenlernen, aber ich möchte besondere Leute kennenlernen. Ich möchte Leute kennenlernen, die mich in meinem Wandel mit dem Herrn vorwärts bringen. Ich möchte Leute kennenlernen, zu denen ich aufschauen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was ihr gerne für Leute kennenlernen wollt. Ich wollte noch nie irgendwelche Stars oder Filmschauspieler oder irgend sowas kennenlernen. Ist mir alles egal. Zu denen kann ich nicht aufschauen. Es tut mir leid. Ich wollte immer Leute kennenlernen, die zum Beispiel irgendwelche Leute, die im Predigtdienst stehen. Ja, Leute, die mir was voraus haben. Leute, wo einfach, das war für mich immer interessant. Und solche Leute lernst du kennen, wenn du anfängst, ihnen zu dienen. Ja, und der Herr fängt auch an, dich zu belohnen, aber du kannst es nicht machen. Du kannst an so einer Konferenz nicht zu irgendwelchen Sprechern hingehen und versuchen, dich in Szene zu setzen. Ist übrigens da perfekt organisiert, du kommst gar nicht mit den Sprechern zusammen. Und das ist gut so, weil wenn Gott dich mit den Leuten zusammenbringen will, dann wird er das tun, auf seine Art und Weise. Und es gibt immer Gelegenheiten, wir haben es ja nur schon ein paar Mal erzählt, du gehst einfach Schuhe kaufen, ja, und kannst Leute treffen. Preis dem Herrn, wenn der Herr das so geplant hat. Ja, und diesmal haben wir einen beim Mittagessen, du wirst an einen Tisch zugewiesen und Leute werden wieder an den Tisch gewiesen, haben wir einen, der Manfred hat es am Sonntag schon ein bisschen erzählt, eine Frau kennengelernt, die ist Pastorin für die Frauenarbeit. Also sie ist sozusagen eine Unterpastorin unter Terry Pearson für die Frauenarbeit. Also sie ist mitverantwortlich, mitleitend in der Frauenarbeit. Die haben also da eine relativ große Frauenarbeit mit Bibelgruppe und Ladies Tea und verschiedenste Sachen, was es da so gibt. Ja, und wir haben ein sehr interessantes, angeregtes und gutes Gespräch gehabt. Und das Interessanteste in dem Gespräch war für mich, dass sie die Begebenheit im Schuhladen auch schon wusste. Ja, und sie hat dann gesagt, ihr wart das. Das ist ja schön, dass wir uns treffen. Und dann merkst du, du brauchst nicht 10 Stunden oder 10 Jahre oder weiß ich, bis du dich endlich so gut kennst, sondern etwas passiert von Herz zu Herz. Ist mir auch mit Marilyn so gegangen, mit Marilyn Neubauer. Ja, da war von Anfang an etwas da. Ja, und es hat so angefangen, dass ich ihr gedient habe, dass ich gesagt habe, kann ich irgendwas für dich tun? Können wir irgendwas für dich tun? Dass wir unser Haus geöffnet haben, dass sie bei uns übernachtet hat und so weiter, zum Bahnhof fahren, Leute organisieren, die ihr helfen und so weiter. Und während du für den anderen etwas tust, sorgt Gott dafür, dass du auch genügend profitierst, weil der andere fängt auch an, dir zu dienen. Das Qualitätsmerkmal für Freundschaft gilt für beide Seiten. Johannes 15, Vers 13 bis 15. Da hast du auch wieder Qualität in Freundschaften. Größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und da geht's nicht darum, und Jesus erklärt das auch noch, es geht nicht darum, nur zu sterben für deine Freunde. Es geht nicht darum, immer um diese, es gab solche Situationen, wo Leute sich anerboten haben. Gibt eine sehr bewegende Begebenheit aus einem KZ im Buchenwald, also einem Konzentrationslager während der Nazizeit, wo ein Pfarrer, es wurde eben, weil da sehr viel Willkür und was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, war, mussten sich die Leute aufstellen, die Männer mussten sich aufstellen, dann wurde abgezählt und jeder Zehnte wurde an dem Tag eben umgebracht. So. Und dann hat es ein Pfarrer vorgetreten und hat gesagt, als er war an ihm, ist das Zählen eben vorbeigegangen und es war einer neben ihm oder was und hat gesagt, das ist ein Familienvater, lass den leben, bringt mich um. Aber die meisten von uns sind nicht in dieser Situation. Und wenn du das nicht im Kleinen trainierst, kannst du es im Großen auch nicht, ganz nebenbei bemerkt. Dann wirst du nur denken, Gott sei Dank, hat es mich nicht getroffen. Ja, weil das ist so ein immenser Druck, der da auf einem herrscht. Aber einfach, dass ihr wisst, es gibt solche Dinge, gibt es auch heute. Es gibt Leute, die ihr Leben für andere hingeben. Aber was noch mehr gemeint ist, dass du bereit bist, etwas von deinem Leben hinzugeben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Mit anderen Worten, wenn du anfängst, dein Leben um Jesu Willen hinzugeben, ein bisschen umzustellen, dir zum Beispiel, so wie ihr das ja macht, den Mittwochabend freizunehmen, damit du im Gottesdienst sein kannst, den Sonntag freizunehmen, Zeit einzuräumen, die du mit dem Herrn verbringst und so weiter, dann wächst deine Freundschaft mit Gott. Mein letzter Punkt ist, umgib dich mit echten Freunden. Das habe ich gerade erklärt. Echte Freunde sind Leute, die dich unterstützen. Und Unterstützung bedeutet für mich vor allem drei Sachen. Ermutigen, korrigieren und anfeuern. Korrigieren gehört genauso dazu wie anfeuern und ermutigen. Ein echter Freund ist nicht jemand, der dir nur immer das sagt, was du gerne hören möchtest. Ein echter Freund ist jemand, der so viel Rückgrat hat und dich so lieb hat, dass er dir auch sagt, wenn er merkt, etwas ist gar nicht mehr gut. Ja, ein echter Freund, und ich will zum Abschluss noch ein paar kleine Beispiele, einfach, dass ihr wisst, dass ihr so ein bisschen versteht, von was ich rede. Ein echter Freund ist jemand, der respektiert, wenn er zum Beispiel nicht in dieser Gemeinde ist, dass du in dieser Gemeinde bist. Und er wird niemals negativ gegen die Gemeinde reden. Er wird niemals negativ gegen die Lehre reden. Er wird niemals negativ gegen die Pastoren reden. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die das tun, solltest du sie von deiner Freundeliste streichen. Warum? Weil dich das negativ verändert. Jedes Mal, wenn jemand etwas über die Pastoren zum Beispiel sagt oder negativ über die Gemeinde sagt, sät er einen schlechten Samen. Im besten Fall nimmst du diesen Samen gleich wieder aus dem Boden deiner Gedanken raus. Aber wenn du das regelmäßig tust, kommst du gar nicht mehr nach damit. Und das ist wichtig, dass wir anfangen, das zu verstehen. Wir können uns nicht immer von solchen Leuten separieren. Manchmal sind es unsere Verwandten, manchmal wohnen wir mit denen zusammen, manchmal ist sogar unser Ehepartner. Da müssen wir uns trainieren, unsere Gedanken reinzuhalten. Aber Freunde, die du aussuchen kannst, da solltest du wählerisch sein. Ein echter Freund, das war das Thema Ermutigen. Ja, ein echter Freund wird dich ermutigen, immer mit dem Herrn voranzugehen. Er wird dich korrigieren, wenn er sieht, dass Dinge falsch laufen. Ja, ein echter Freund, wenn, und allen von uns passieren solche Dinge, dem ist es nicht peinlich, dir zu sagen, fällt mir die Loriot-Geschichte ein, die meisten von euch kennen das, dem ist es nicht peinlich, dir zu sagen, du hast deine Nudel. Ein echter Freund wird einen Weg in Liebe und dezent finden, das zu kommunizieren. Und das ist nur ein kleines Beispiel, manchmal haben wir zum Verhaltensbereich große Nudeln kleben. Ein echter Freund oder eine echte Freundin wird dir sagen, du weißt du was, also so wie du vorhin mit deinem Mann geredet hast, ich glaube, das tut deiner Ehe nicht gut. Eine echte Freundin wird so etwas sagen. Ja, eine echte Freundin wird dich zur Seite nehmen und sagen, du darfst aber nicht deinen Mann so bloßstellen. Ein echter Freund wird dich zur Seite nehmen und sagen, hör zu, ich finde das nicht richtig, dass du mir dieses oder jenes über deine Frau erzählst. Das sollte eigentlich zwischen euch bleiben. Und so weiter. Das ist echte Freundschaft. Und anfeuern, ein echter Freund wird immer, wenn du am Boden liegst, dich ermutigen und anfeuern und dir helfen, aufzustehen. Ein echter Freund ist nicht jemand, der, wenn du gerade eine Krise hast und was weiß ich, nichts mehr mit Gott zu tun haben willst und nicht mehr in die Gemeinde gehen willst, der dann sagt, ja, siehste, habe ich dir schon immer gesagt, ich habe das auch schon mal erlebt. Und was denkst du, was mir schon mal ein Pastor gesagt hat und. Das fühlt sich vielleicht für den Moment gut an. Aber das ist der Todesstoß, der dir möglicherweise versetzt wird. Ein echter Freund wird dich anfeuern, aufzustehen. Ein echter Freund wird manchmal sogar sagen, ja, aber weißt du eigentlich, ich glaube, es war vielleicht gut, was der Pastor gesagt hat. Das machen übrigens Psychologen auch manchmal. Weißt du warum? Weil der Ärger wieder Energie freisetzt und diese Energie hilft dir, wieder aufzustehen. Manchmal ist es gut, herauszufordern. Und du kannst nur verändert werden. Und du kannst nur im Glauben und im Ausharren bleiben, wenn du echte Freunde hast, die dir auf diesem Weg mithelfen. Und lieber ein echter Freund, vielleicht dein Ehepartner oder eine echte gute Freundin, die dir weiterhelfen, als ein Heer von Freunden und du kommst nicht vorwärts. Amen.